Zwei Zivilpolizisten hatten mich aufgegabelt und sie haben mich auf ihre Wache mitgenommen. Das Problem war, ich habe ihre Sprache nicht gesprochen und ich wusste nicht, was los ist. Das war in Indonesien. Ich habe dort ein Praktikum gemacht und habe mich auf Englisch verständigt. Die Polizisten sprachen aber nur Indonesisch und so war ich da erstmal ausgeliefert. Eine Mitstudentin hat dann mir übersetzt und das war eine etwas nicht einschätzbare Situation. Sie führten mich in ein dunkles Kämmerchen, die Vorhänge waren zugezogen, es war so Dämmerlicht und dann saßen da drei Polizisten, die schlugen irgendwelche Gesetzbücher auf und zitierten, dass mir eine bestimmte Aufenthaltsberechtigung fehlt und die Konsequenz, die angedroht wurde, waren mehrere tausend Dollar Strafe beziehungsweise 30 Tage Gefängnis. In so einer Situation ist es gut, wenn man jemanden kennt, der sich mit den Gesetzen auskennt oder mit der Situation auskennt. Und ich kannte jemanden, und zwar, das war mein Gastvater dort, wo wir gewohnt haben. Der Gastvater, der war ein Militärarzt und Oberst, also ein sehr hochrangiger Militärarzt und man muss dazu wissen, dass das Hierarchieverständnis in Indonesien viel, viel, viel ausgeprägter ist wie bei uns. Das ist manchmal etwas befremdlich. So war das zum Beispiel so, als ich ins Krankenhaus kam, da wird als Ausdruck des Respekts dem Höherstehenden die Hand geküsst. Da war das dann üblich, dass die Pflege einem zur Begrüßung die Hand küsst. Ich habe das versucht zu vermeiden, aber also dieses Hierarchieverständnis ist da ganz, ganz ausgeprägt. Also gut, ich sitze auf dieser Wache und dann rufe ich den, oder meine Mitstudentin ruft den Gastvater. Er ist etwas erbost und kommt herangefahren und ich sehe, wie er aus dem Auto aussteigt und auf dem Gelände sind viele Polizisten und es ist interessant zu beobachten gewesen. Dieser hochrangige Militärarzt steigt aus seinem Auto und alle springen auf und die nehmen Haltung ein und öffnen ihm die Tür und fragen ihn, was denn sein Anliegen ist und was er will. Er muss nicht viele Worte sagen und ich habe das alles nicht verstanden, was dann da vor sich ging. Auf jeden Fall innerhalb von 5 Minuten war das Problem geklärt und die Polizei oder die Polizisten sagten, sie würden mir auch diese fehlende Bescheinigung besorgen. Sie würden mir eine SMS schreiben, wenn sie dann da ist. mir ist da ganz krass bewusst geworden, wie das ist, wenn man jemand Höherstehenden hat, der für einen einsteht. Und ich möchte heute aus der Bibel auch eine Geschichte lesen, wo jemanden hat, der für ihn einsteht. Daniel, Kapitel 1 und 2. Das ist eine etwas längere Geschichte, aber sie ist interessant zu lesen und ich beginne ab dem Vers 1. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda in seine Hand. Auch einen Teil der Geräte des Hauses Gottes, diese führte er hinweg in das Land Sinia, in das Haus seines Gottes. Und er brachte die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Und der König befahl Aspenas, dem Obersten seiner Kämmerer, dass er ihm etliche von den Söhnen Israels bringen solle, die von königlichem Samen und von den Vornehmsten sein sollten. Junge Männer ohne Makel, schön von Gestalt und klug in aller Weisheit, einsichtsvoll und des Wissens kundig, die tüchtig wären, im Palast des Königs zu dienen, und dass man sie in der Schrift und Sprache der Chaldäer unterwiese. Diesen bestimmte der König den tagtäglichen Unterhalt von der Feinspeise des Königs und von dem Wein, den er selbst trank, und ordnete an, dass man sie 3 Jahre lang erziehen sollte und dass sie danach dem König dienen sollten. Unter ihnen befanden sich von den Söhnen Judas Daniel, Hanania, Misael und Asaria. Diesen gab der oberste Kämmerer andere Namen, und zwar nannte er Daniel Belsazar, Hanania Sadrach, Misael Mesach und Asaria Abednego. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Er erbat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer. Und der oberste Kämmerer sprach zu Daniel: Ich fürchte nur meinen Herrn, den König, der auch eure Speise und euer Getränk bestimmt hat. Denn warum sollte er wahrnehmen, dass euer Aussehen weniger gut wäre als das der anderen jungen Männer in eurem Alter? Dann wärt ihr schuld, wenn ich meinen Kopf beim König verwirkte. Da antwortete Daniel dem Aufseher, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Misael und Asaria gesetzt hatte: Versuche es doch 10 Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gebe. Danach soll man vor dir unseren Aussehen und das Aussehen der anderen jungen Männer anschauen, die von der feinen Speise des Königs essen. Nach dem, was du dann sehen wirst, handle weiter mit deinen Knechten. Da hörte er auf sie in dieser Sache und versuchte es 10 Tage lang mit ihnen. Und nach den 10 Tagen sah man, dass sie besser aussahen und wohl genährter waren als alle jungen Männer, die von der feinen Speise des Königs aßen. Da nahm der Aufseher ihre feine Speise und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse. Und Gott gab diesen 4 jungen Männern Kenntnis und Verständnis für alle Schrift und Weisheit. Daniel aber machte er verständig in allen Gesichten und Träumen. Nachdem nun die Zeit verflossen war, nach welcher der König ihre Vorstellung befohlen hatte, führte sie der oberste Kämmerer vor Nebukadnezar. Da redete der König mit ihnen, aber keiner unter ihnen allen wurde gefunden, der Daniel, Hanania, Misael und Asaria gleichgekommen wäre. Und sie traten in den Dienst des Königs. Und in allen Angelegenheiten, die Weisheit und Einsicht erforderten, nach denen der König sie fragte, fand er sie 10-mal besser als alle Traumdeuter und Wahrsager, die er in seinem ganzen Reich hatte. Und Daniel blieb bis zum 1. Jahr des Königs Kyros. Und im 2. Jahr der Regierung Nebukadnezars hatte Nebukadnezar Träume, sodass sein Geist sich beunruhigte und dass er nicht mehr schlafen konnte. Da befahl der König, man solle die Traumdeuter und die Wahrsager, die Zauberer und die Chaldäer zusammenrufen, damit sie dem König seine Träume verkündeten. So kamen sie und traten vor den König. Da sprach der König zu ihnen: Ich habe einen Traum gehabt und mein Geist ist beunruhigt, bis ich den Traum verstehe. Hierauf gaben die Chaldäer dem König auf Aramäisch Antwort: O König, mögest du ewig leben, erzähle deinen Knechten den Traum, so wollen wir die Deutung verkünden. Der König antwortete den Chaldäern: Mein Entschluss steht unwiderruflich fest. Wenn ihr mir nicht den Traum samt seiner Deutung verkündet, so sollt ihr in Stücke zerhauen und eure Häuser zum Misthaufen gemacht werden. Wenn ihr mir aber den Traum und seine Deutung verkündet, so sollt ihr von mir Geschenke und Gaben und große Ehre empfangen. Darum sagt mir den Traum und seine Deutung. Da antworteten sie zum 2. Mal und sprachen: Der König möge seinen Knechten den Traum erzählen, so wollen wir die Deutung verkünden. Der König antwortete und sprach: Ich weiß nun sicher, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass mein Entschluss unwiderruflich feststeht. Wenn ihr mir den Traum nicht mitteilt, so bleibt für euch nur ein Urteil. Denn ihr habt euch vorgenommen, lügenhafte und trügerische Worte von mir zu reden, bis sich die Zeiten ändern. Darum sagt mir den Traum, damit ich weiß, dass ihr mir auch die Deutung verkünden könnt. Die Chaldeer antworteten vor dem König und sprachen: Es gibt keinen Menschen auf Erden, der verkünden könnte, was der König befiehlt. Deshalb hat auch nie irgendein großer und mächtiger König so etwas von irgendeinem Traumdeuter, Wahrsager oder Chaldeer verlangt. Denn die Sache, die der König verlangt, ist schwer. Es gibt auch niemanden, der es dem König mitteilen könnte, ausgenommen die Götter, deren Wohnung nicht bei den Menschen ist. Hierüber wurde der König aufgebracht und sehr zornig. Und er befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Und der Befehl ging aus, und die Weisen von Babel sollten getötet werden. Und man suchte auch Daniel samt seinen Gefährten, um sie zu töten. Da erwiderte Daniel dem Arioch, dem Obersten der Scharfrichter des Königs, der ausgezogen war, um die Weisen zu töten, mit klugen und verständigen Worten. Er begann und sprach zu Arioch, dem Bevollmächtigten des Königs: Warum ist dieser strenge Befehl vom König ausgegangen? Da erklärte Arioch die Sache dem Daniel. Daniel aber ging hinein und bat den König, ihm eine Frist zu gewähren, damit er dem König die Deutung verkünden könne. Darauf zog sich Daniel in sein Haus zurück und teilte die Sache seinen Gefährten mit, Hanania, Misael und Asaria, damit sie von dem Gott des Himmels Erbarmen erflehen möchten wegen dieses Geheimnisses, damit nicht Daniel und seine Gefährten samt den übrigen Weisen von Babel umkämen. Hierauf wurde dem Daniel in einem Gesicht bei Nacht das Geheimnis geoffenbart. Da pries Daniel den Gott des Himmels. Daniel begann und sprach: Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn sein ist beides, Weisheit und Macht. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht. Dir, dem Gott meiner Väter, sage ich Lob und Dank, dass du mir Weisheit und Kraft verliehen und mich jetzt wissen lassen hast, was wir von dir erbeten haben. Denn die Sache des Königs hast du uns wissen lassen. Daraufhin ging Daniel zu Arioch, den der König beauftragt hatte, die Weisen von Babel umzubringen. Er nahm ihn beiseite und sprach zu ihm: Bringe die Weisen von Babel nicht um. Führe mich vor den König, so will ich ihm die Deutung verkünden. Daraufhin führte Arioch den Daniel rasch vor den König und sprach zu ihm: Ich habe unter den Weggeführten von Juda einen Mann gefunden, der dem König die Deutung verkünden will. Der König antwortete und sprach zu Daniel, dessen Name Belsazar war: Bist du imstande, mir den Traum, den ich gehabt habe, und seine Deutung mitzuteilen? Daniel antwortete vor dem König und sprach: Das Geheimnis, nach dem der König fragt, können Weise, Wahrsager, Traumdeuter und Zeichendeuter dem König nicht verkünden. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Der hat den König Nebukadnezar wissen lassen, was am Ende der Tage geschehen soll. Mit deinem Traum und den Gesichten deines Hauptes auf deinem Lager verhielt es sich so. Dir, o König, stiegen auf deinem Lager Gedanken darüber auf, was nach diesem geschehen werde, und da hat dir der, welcher die Geheimnisse offenbart, mitgeteilt, was geschehen wird. Mehr aber ist dieses Geheimnis nicht durch eine Weisheit, die ich vor allen Lebenden voraus hätte, geoffenbart worden, sondern damit dem König die Deutung bekannt gemacht werde und du erfährst, was dein Herz zu wissen wünscht. Du, o König, schautest und siehe ein erhabenes Standbild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Anblick war furchterregend. Das Haupt dieses Bildes war aus gediegenem Gold, seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Erz, seine Oberschenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Du sahst zu, bis sich ein Stein losriss, ohne Zutun von Menschenhänden, und das Bild an seinen Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren, und sie zermalmte. Da wurden Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold miteinander zermalmt, und sie wurden wie Spreu auf den Sommertennen, und der Wind verwehte sie, so dass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Der Stein aber, der das Bild zertrümmert hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Das ist der Traum. Nun wollen wir vor dem König auch seine Deutung verkünden. Du, o König, bist ein König der Könige, dem der Gott des Himmels das Königtum, die Macht, die Stärke und Ehre gegeben hat. Und überall, wo Menschenkinder wohnen, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gemacht. Du bist das Haupt aus Gold. Nach dir aber wird ein anderes Reich aufkommen, geringer als du, und ein nachfolgendes drittes Königreich, das eherne, wird über die ganze Erde herrschen. Und ein viertes Königreich wird sein, so stark wie Eisen, ebenso wie Eisen alles zermalmt und zertrümmert. Und wie Eisen alles zerschmettert, so wird es auch jene alle zermalmen und zerschmettern. Dass du aber die Füße und Zehen teils aus Töpferton und teils aus Eisen bestehend gesehen hast, bedeutet, dass das Königreich gespalten sein wird. Aber es wird etwas von der Festigkeit des Eisens in ihm bleiben, gerade so, wie du das Eisen mit lehmigem Ton vermengt gesehen hast. Und wie die Zehen seiner Füße teils aus Eisen und teils aus Ton waren, so wird auch das Reich zum Teil stark und zum Teil zerbrechlich sein. Dass du aber Eisen mit Tonerde vermengt gesehen hast, bedeutet, dass sie sich zwar mit Menschensamen vermischen, aber doch nicht aneinander haften werden, wie sie ja Eisen und Ton nicht vermischt. Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird, und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Er selbst aber wird in Ewigkeit bestehen, ganz so wie du gesehen hast, dass sich von dem Berg ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden losriss und das Eisen, das Erz, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Der große Gott hat den König wissen lassen, was nach diesem geschehen soll, und der Traum ist zuverlässig und seine Deutung steht fest. Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und verneigte sich tief vor Daniel und befahl ihm, Speisopfer und Räucherwerk darzubringen. Der König ergriff das Wort und sprach zu Daniel: Wahrhaftig, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse, dass du dieses Geheimnis offenbaren konntest. Darauf machte der König den Daniel groß, gab ihm sehr viele Geschenke und setzte ihn zum Herrscher über die ganze Provinz und zum Oberhaupt über alle Weisen von Babel. Daniel aber erbat sich vom König, dass er Sadrach, Mesach und Abednego über die Verwaltung der Provinz Babel einsetzte. Daniel aber blieb am Hof des Königs. Die Geschichte von Daniel, die fasziniert mich schon seit meiner Kindheit. Ein Mann, der sehr klug und sehr weise ist. Ein Mann, der es ganz nach oben geschafft hat. König wurde man durch Erbschaft. Der zweite Mann im Reich wurde man durch herausragende Leistungen. Ein Mann, der mit seiner herausragenden Stellung auch trotzdem mit seinem Leben für Gott einsteht. Ein Mann, der auch mit den Wundern Gottes rechnet. Und dazu auch noch makellos und von schöner Gestalt. Ja, die Geschichte Daniels ist beeindruckend und er ist eine der prägendsten Figuren im Alten Testament. Und wenn wir das Alte Testament betrachten, so sehen wir mehrere Menschen, die in fremden Ländern als Gläubige und Nachfolger Gottes es ganz nach oben geschafft haben. Das war einmal Josef, der es zum Zweiten im Land Ägypten geschafft hatte. Dann war es Esther, die Königin wurde. Und es war eben Daniel. Und diese Geschichten zeigen uns Menschen, die an den wahren Gott glauben und sich in einer feindlichen Umgebung zurechtfinden. Das Umfeld von Daniel war durch und durch heidnisch. Und die Welt, die heidnische Welt damals, die war nicht ein bisschen vielleicht christlich und jüdisch geprägt, wie es heute in der Welt ist, die nicht christlich oder jüdisch ist. Das waren völlig andere Kulturvorstellungen und eine völlig andere Ethik und Moral da. Und Daniel muss in diesem heidnischen Umfeld bestehen. Er erlebt diesen krassen Bruch in seinem Lebenslauf. Er wächst in Jerusalem auf, der Tempel nicht weit, gläubige Eltern, zumindest kann man davon ausgehen, weil er so tiefgläubig ist in jungem Alter. Und dann wird er weggeführt, entführt in ein heidnisches Land. Und jetzt ist die Frage, wie findet er sich dort zurecht? Ich denke, wir können da viel von Daniel lernen. Im 21. Jahrhundert wird unsere Umgebung auch wieder zunehmend heidnisch. Und die Christen sind auch zunehmend eine Minderheit, die überzeugten Christen. Die Geschichte von Daniel kann uns eine Ermutigung und sein und uns Anstöße geben, wie wir hier bestehen können. Ja, Daniel war geschätzt so 15 bis 17 Jahre alt, als er aus seinem Umfeld gerissen wurde. Und im ersten Kapitel am Ende steht, er blieb bis zum ersten Jahr des Königs Kyros. Das sind etwa 60 Jahre. Das heißt, etwa von 15 bis 75 war Daniel unter der Herrschaft eines heidnischen Königs in einer feindlichen Umgebung. Von diesen 60 Jahren waren 40 Jahre etwa babylonisch und 20 Jahre waren persisch. Das Buch von Daniel umfasst also in etwa einen Zeitpunkt von 60 Jahren. Und der erste Punkt, den ich aus dieser Geschichte lernen will, ist, so wie Gott die Geschichte der Welt steuert und in der Hand hält, so bestimmt er auch dein und mein Leben. In Kapitel 1, Vers 2 lasen wir, dass Gott gab Jojakim, den König, in die Hand des Babyloniers. Eine Gabe Gottes, die etwas anders sind als die Gaben Gottes, die wir uns sonst von ihm erwarten. Gute Gaben von Gott nehmen wir gerne an. Bittere Gaben am liebsten nicht. Aber Gott hat bestimmt, dass die Weltgeschichte jetzt diesen Bruch braucht. Und es wird hier in diesem Abschnitt wurde mehrfach klar, dass Gott die Geschichte lenkt. So sagt Daniel in Kapitel 2, Vers 21. Über Gott, er führt andere Zeiten und Stunden herbei, er setzt Könige ab und setzt Könige ein, er gibt den Weisen die Weisheit. Also, die Regierungen, die wir hier auf der Welt haben, die sind von Gott bestimmt. Gott setzt sie ein und setzt sie ab. Oder in Kapitel 2, Vers 28 sagt Daniel, der hat den König Nebukadnezar wissen lassen, was am Ende der Tage geschehen soll. Also Gott hat eine Planung für die ganze Weltgeschichte und er teilt sie teilweise diesem Nebukadnezar mit. Gott lenkt die Geschichte dieser Welt und in dieser Prophezeiung werden vier Reiche erwähnt. Es gibt da unterschiedliche Interpretationen, was das sein kann, welche Reiche gemeint werden. Ich will da auch nicht im Detail drauf eingehen. Es scheint mir am plausibelsten, dass es das Babylonische, das Persische, das Griechische und das Römische Reich waren. Und das erste Reich, also das Babylonische, wird von Nebukadnezar beherrscht. Er thront in dieser Metropole Babylon, in der alles zusammenläuft. Macht, Wissenschaft, Handel. Er denkt wahrscheinlich über sich, ich habe alles in der Hand. Ich sage, wo es lang geht. Aber Daniel sagt ihm ganz klar ins Gesicht, Gott setzt dich ein und Gott setzt dich ab. Gott hat die Fäden der Weltgeschichte in der Hand. Und Gott hat auch ein Ziel in dieser Weltgeschichte. Das wird auch aus dieser Prophezeiung klar. Dieser Stein, der alles zermalmt und der dieses Reich symbolisiert, das aufgebaut wird, das ist das Reich, das Jesus dann begründet hat. Also die Weltgeschichte ist von Gott so konstruiert, dass sie auf die Wiedererlangung der Herrschaft auf dieser Erde ausgerichtet ist. Und Gott regiert auch so, dass sein Volk auch mal ins Exil gehen muss und dass Menschen leiden müssen. Und Gott lenkt die Geschichte, indem er den Einzelnen lenkt. So wurde Joachim besiegt, das war auch sein persönliches Schicksal dann. Aber er gibt auch Daniel und seinen Freunden. Kapitel 1, Vers 9. Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer. Kapitel 1, Vers 17. Und Gott gab diesen vier jungen Männern Kenntnis und Verständnis für alle Schrift und Weisheit. Ja, Gott hält offensichtlich auch das Leben eines jedes Einzelnen in der Hand. Und das sind keine Dinge, die man unterschiedlich oder die man voneinander trennen kann, die Weltgeschichte von seiner eigenen Geschichte. Das gehört einfach zusammen. Manch einer denkt vielleicht, wenn sich Gott schon mit der Weltgeschichte beschäftigt, mit den Königen dieser Welt, mit diesen vielen Reichen dieser Welt, so wird er gar keine Muße haben, sich auch noch mit meinem Leben zu beschäftigen. Aber bei Gott hängt das einfach zusammen. Dein Leben und die Weltgeschichte, das ist ein Plan, das sind nicht unterschiedliche Pläne. Die Weltgeschichte wird eben durch diese kleinen Menschen gelenkt und die Weltgeschichte wurde entsprechend auch von Daniel gelenkt. Gott hat ihn dazu benutzt. Habt ihr euch vielleicht schon mal gefragt, wieso bin gerade ich in dieses Land geboren, in diese Zeit geboren, in diese Familie geboren? Man hat ja letztendlich gar keinen Einfluss darauf, wo man geboren wird. Wieso muss ich mich jetzt gerade mit diesen Problemen rumplagen, die ich habe? Ist es einfach nur Pech? Manch einer würde vielleicht gerne in einer anderen Welt leben. In einer Welt, die nicht vielleicht von Umweltverschmutzung geprägt ist oder wo das Essen noch ursprünglicher wäre. Oder ein anderer würde gerne in einer Welt leben, wo er ein Milliardärssohn wäre oder ein Millionärssohn. Ach, das wäre doch viel einfacher, dieses Leben. Ja, aber deine Geschichte und die Geschichte dieser Welt, die sind nicht zufällig. Gott hat dich ganz bewusst an diesen Ort gestellt, an dem du bist. Und du musst dich auch unter den gegebenen Bedingungen bewähren. Wir können nicht wie in einem Computerspiel die Startbedingungen wählen. So, und die Schwierigkeitsstufen, Anfänger, Standard oder Fortgeschrittener, das liegt nicht in unserer Hand, unsere Bedingungen, Startbedingungen zu bestimmen. Jetzt könnten wir denken, naja, wenn das so ist, dass Gott eh alles bestimmt, dann habe ich ja gar keinen Spielraum mehr. So sagt es uns auch heute die Welt. Der Lauf deines Lebens ist von den Umständen bestimmt. Wir haben häufig das Gefühl, unser Leben wird einfach vom Schicksal bestimmt und gelenkt. Das war halt der einzige Job, den ich bekommen habe. Deswegen mache ich den jetzt. Oder ich hoffe nicht, das war halt die einzige Frau, die ich bekommen konnte. Jetzt plage ich mich damit rum. Oder das sind halt die Kinder, die ich bekommen habe und die sind halt so besonders. Ganz besonders schwer zu erziehen. Das denken wahrscheinlich alle Eltern über ihre Kinder. Ja, und so könnte man zum Schluss kommen, dass man diesem Weltgeschehen ausgeliefert ist. Aber die Geschichte von Daniel widerspricht dem. Stellt euch mal vor, wie Daniels Leben ablief. Sein Leben hat sich komplett geändert. Keine Familie mehr, anderes Land, andere Sprache, andere Kultur, anderer Wohnort, andere Religion, ein anderes Haus, eine andere Stellung und sogar ein anderer Name. Also ihm wurde ja letztendlich alles von seiner Identität genommen. Und dann noch die intensive Ausbildung am Hof des Königs. Und es ist umso erstaunlicher, dass sich Daniel dem nicht einfach ergibt. Er akzeptiert den Namen, er akzeptiert die Ausbildung und die Sprache, aber er läuft trotzdem nicht einfach mit. Er wird kein Ja-Sager oder mit dem Stromschwimmer. In Kapitel 1 lasen wir, er nahm sich in seinem Herzen vor, dass er nicht das Essen des Königs essen will. Also das Herz im Hebräischen bezeichnet ja viel mehr als das, was wir unter Herz verstehen. Es bezeichnet sowohl das Rationale und das Emotionale, aber auch den Willen. Also Daniel entscheidet sich mit seinem ganzen Innern dafür, dass er Gott weiter dienen will. Und er ist nicht bereit, die Speise des Königs anzunehmen. Das Götzenopfer, weil das für ihn eben die rote Linie ist. Er kann sich allem anpassen, aber er will nicht seinen Gott verneinen. Er will auch in völlig anderen Umständen Gott treu bleiben. Und hier lernen wir auch einen wichtigen Aspekt. Unser Herz wird offenbar da, wo sich die Umstände ändern. Ich versuche manchmal meine Handlungen und mein Verhalten durch die Umstände zu erklären und zu entschuldigen. Ich sage dann, ich war müde und hungrig, hatte einen stressigen Tag auf der Arbeit und dann sagst du mir das und deswegen ist das jetzt passiert. Also ich sage, ich habe eigentlich das, was ich getan habe, gar nicht selber gemacht, sondern das war halt die Umstände, die haben mich dazu bewogen. Und ich gebe somit die Schuld dem anderen. Wenn wir das Leben Daniels als Beispiel nehmen, dann müssen wir sagen, diese Perspektive ist nicht zulässig. Daniels Umstände haben sich komplett geändert. Aber seine Reaktion zeigt, wie sein Herz ist. Also, wenn mir irgendjemand etwas antut, dann zeigt meine Reaktion darauf, wie mein Herz ist. Es ist nicht das Entscheidende, was der andere mir angetan hat, sondern das Entscheidende ist, wie reagiere ich darauf? Ja, wir sollen uns von diesem Gedanken lösen, mein Herz und mein Inneres wird von dem Äußeren bestimmt. Wie ich reagiere, das zeigt, wie mein Herz ist. Wenn man in Wohlstand lebt und alles hat, was man so braucht, dann ist es einfach, jemandem was abzugeben. Aber wie wäre es, wenn du Hunger leiden würdest und dann mit jemandem dein Brot teilst? Bist du dann immer noch so großzügig? Dann wird sich zeigen, ob du wirklich großzügig bist. Ich habe gestern einen Mann an der Straße aufgegabelt. Gestern Abend brach ja ein Gewitter los und ich bin an der Straße entlang gefahren und da war ein etwas älterer Mann, der versucht hat, dem Regen zu entfliehen. Ich blieb stehen, sagte ihm, er soll einsteigen und habe ihn da hingebracht, wo er wollte. Und er war etwas sprachlos. Er sagte, danke, Kollege. Du bist ein Mensch. Du bist ein echter Mensch. Und dann habe ich gedacht, wow, was für ein Kompliment. Eine so kleine Geste hat diesen Mann, er wusste einfach nicht, was er sagen sollte. Als er dann ausstieg, hat er mich mit Wünschen überschüttet und ich wünsche dir ein gutes Leben und deiner Familie alles Gute und dir soll alles gelingen. Und diese kleine Reaktion, die hat offensichtlich, oder diese nicht nennenswerte Tat eigentlich, hat ihn so völlig überrascht. Oder vor einem Monat habe ich schon mal einen Mann mitgenommen, fast auf der gleichen Strecke. Und wir kamen ins Gespräch und dann sagte er, ich halte Ramadan ein und ich fahre jetzt heute Abend zu meinem Vater und dann essen wir. Und weißt du, was Ramadan ist, oder? Dann habe ich gesagt, ja, weiß ich. Aber er hat mir alles nochmal erklärt und dann sagt er, bist du eigentlich Ausländer? Dann sage ich, nein, ich bin kein Ausländer. Dann sagt er aber, du siehst aber aus wie Ausländer. Das habe ich dann meiner Familie erzählt und dann habe ich gefragt, ja, was soll denn an mir aussehen wie ein Ausländer? Meine Schwägerin meinte, naja, er meint bestimmt dein Verhalten, dass du ihn ungewöhnlich vielleicht auf einer Ebene begegnet bist, wie er es vielleicht nur von Landsleuten gewohnt ist. In der Bibel finden wir auch so eine ähnliche Geschichte vom barmherzigen Samariter. Da liegt ein Mann an der Straße und es gehen mehrere vorbei. Alle sind der gleichen Situation ausgesetzt, aber nur einer bleibt stehen. Und das Entscheidende ist die Reaktion auf die Umstände. Die Reaktion auf die Umstände, die zeigt deinem Umfeld, wer du eigentlich bist. Wenn du auf der Arbeit immer was von Liebe predigst und dann aber selber, wo du mal ungerecht behandelt wirst, lieblos handelst, dann wirst du auch hinterfragt werden. Daniel ist also in dieser feindlichen Umgebung und ich finde es sehr interessant, wie er auf diese feindliche Umgebung reagiert. Wie er seinen Entschluss umsetzt, dass er kein Ja-Sager sein will. Als ihm das Essen vorgesetzt wird, dann sagt er nicht, nö, ich mache jetzt Hungerstreik, dann sterbe ich lieber. Ich will das nicht essen. Das wäre ja eine mögliche Reaktion und manchmal sympathisieren wir Christen ja mit so radikalen Aktionen. Nein, Daniel geht zum Obersten und sucht das Gespräch. Er sagt ihm, gib mir 10 Tage Zeit und dann wirst du schon sehen, was das bedeutet. Also er gibt ihm die Möglichkeit, selber darauf selber zu der Erkenntnis zu kommen. Und in dieser Zeit nutzt er das, um Gott anzuflehen und Gott schenkt ihm Gnade. Daniel hat tatsächlich damit gerechnet, dass Gott eingreift hier in diese Situation. Und Dieser Beamte, der ging offensichtlich ein großes Risiko ein, aber offensichtlich hat die Kommunikation von David ihn überzeugt, das so zu tun. Wahrscheinlich ist er sehr diskret vorgegangen und hat ihn nicht unter Druck gesetzt und hat den Kompromiss gesucht. Letztendlich führt es dazu, dass Daniel dieses Fleisch nicht essen muss. Wenn wir die gesamte Geschichte von Daniel betrachten, so haben wir anfangs gesagt, das waren insgesamt 60 Jahre. Wir haben hier im Buch Daniel einige wenigen Situationen beschrieben. Man könnte zu dem Schluss kommen, dass Daniel jetzt von einem Highlight zum nächsten, von einem Höhepunkt und von einer besonderen Situation und Gebetserhörung zur nächsten schreitet. Aber wahrscheinlich ist das Tagtägliche viel wichtiger. Das sehen wir, als Daniel später, als dieses Gesetz ergeht, dass nur noch der König angebetet werden darf und Daniel sich weigert. In Daniel 6, Vers 11 steht dann: Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte, und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Seine Treue zeigt sich in den kleinen Dingen. Es ist nicht so, dass Daniel in diesen Situationen, wo es dann auf Leben und Tod geht, das dann einfach improvisieren kann und es ihm zufällt. Wir können uns ja manchmal vornehmen, ja, wenn wir vor die Wahl gestellt werden würden, entweder Gott treu zu sein oder zu sterben, dann natürlich werden wir Gott treu sein. Aber ich glaube, wenn wir das tagtäglich nicht üben, dann wird uns das nicht gelingen. Und die Treue von Daniel zeigt sich eben in diesem Kleinen, dass er tagtäglich dreimal betet zu Gott. Wir in unserem Zeitgeist, wir wollen immer von Höhepunkt zu Höhepunkt eilen und unser Leben, alles in unserem Leben soll so besonders sein, dass es fast schon wieder normal ist, dass es was Besonderes ist. Und in den sozialen Medien präsentiert man sich, was man Tolles heute erlebt hat. Und man definiert sich darüber, was man Radikales und Besonderes gemacht hat. Ja, aber im Prinzip soll nicht diese einzelnen Situationen unser Leben bestimmen, sondern das Normale. Das Normale muss radikal sein. So wie Daniel dreimal täglich sein Leben lang betet. Das ist, finde ich, ziemlich radikal. Daniels Art zu kommunizieren sieht man dann auch später, als dieser Scharfrichter kommt. Das ist interessant. Also Daniel hat offensichtlich von diesem Traum noch nichts mitbekommen, und da kommt der Scharfrichter und sagt: Komm mit, wir müssen dich jetzt umbringen. Also Daniel verliert nicht den klaren Verstand und er sagt, 2 Vers 14, da erwiderte Daniel dem Arioch, dem Obersten der Scharfrichter des Königs, der ausgezogen war, um die Weisen zu töten, mit klugen und verständigen Worten. Also offensichtlich war Daniels Art zu kommunizieren besonders. Und obwohl der König gesagt hat, alle müssen sofort sterben, gibt er Daniel nochmal die Chance, über eine Nacht den Traum zu entschlüsseln. Und nachdem Daniel diese äußeren Umstände nochmal versucht zum Besseren zu wenden, geht er ins Innere und betet mit seinen Freunden. und erfleht wieder von Gott diesen Traum. Daniel hat in dieser schweren Situation seine Freunde, mit denen er sich austauschen kann, und er hat Gott, zu dem er flehen kann. Er ist also nicht komplett auf sich allein gestellt. Und der Umgang Daniels mit diesem König ist auch ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Also wenn man diese Geschichte von Nebukadnezar liest, dann denke ich, dieser Mann ist doch ein Psychopath. Der, wie er das Gespräch mit den Weisen eröffnet, das ist ja eigentlich schon hochauffällig. Er sagt ihnen, also entweder sagt ihr mir euren Traum oder ich bringe euch alle um und ich zerstöre eure Häuser und eure Häuser werden Misthaufen sein, ich haue euch in Stücke. Ich glaube, wenn man so ein Gespräch eröffnet bekommt, dann ist ja ein Gespräch fast gar nicht mehr möglich. Also entweder ich werde euch völlig zerstören oder ich werde euch mit Geschenken überhäufen und ihr werdet die Größten sein. Oder später auch als die Freunde Daniels sich nicht vor dem großen Bildnis verbeugen, dann bestimmt er, dass sie getötet werden. Als er dann sieht, dass es nicht funktioniert, sagt er, alle müssen diesen Gott anbeten, den die auch angebetet haben. Also dieser Mann ist offensichtlich, findet er keinen Mittelweg. Entweder völlig auf der einen Seite und dann völlig auf der anderen Seite. Mich wundert es nicht, dass das später dann tatsächlich verrückt wird und dann auf dem Feld lebt. Und mit diesem Psychopathen spricht Daniel aber sehr vernünftig. Und mich wundert es, dass er zu diesem König sagt, du wirst eingesetzt und du wirst abgesetzt. Er sagt zu ihm, dass er gibt ganz klar Zeugnis, wovon er sein Wissen hat. Und Daniel verliert diesen König, obwohl er so als krankhaft hier beschrieben wird, verkündigt er ihm letztendlich das Evangelium. Er erklärt ihm seinen Traum und er erklärt ihm, dass am Ende das Reich Gottes kommen wird, und die Reaktion von dem König ist interessant. Zuerst sagt er, euer Gott ist der König der Götter. Euer Gott, das klingt noch so distanziert. Später, als die Freunde Daniels gerettet wurden, dann befiehlt er schon, dass man diesen Gott anbeten sollte. Aber offensichtlich gibt es zu diesem Zeitpunkt noch kein persönliches Bekenntnis von ihm zu dem Gott. Das persönliche Bekenntnis kommt aber tatsächlich im Daniel 4, Vers 31. Als er als Verrückter auf dem Feld wohnt, wie ein Tier, und dann kommt er nochmal zu Verstand und dann sagt er, aber nach Verlauf der Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel empor und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Da lobte ich den Höchsten und pries und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt. Das ist ja schon ein Glaubensbekenntnis, was der Nebukadnezar dann macht. Und offensichtlich hat Daniel es geschafft, seinem König und Vorgesetzten das Evangelium klarzumachen, die Botschaft von Gott weiterzusagen. In dieser so asymmetrischen Situation, wo ihm mehrfach der Tod angedroht wird, ja, das Evangelium, das ist nicht nur für die Armen und Schwachen bestimmt. Es ist auch für die Mächtigen und Reichen bestimmt. Wir sind es gewohnt, dass wir mit unseren sozialen Aktionen mit den Schwachen in der Gesellschaft in Berührung zu kommen und ihnen dadurch das Evangelium näher zu bringen. Aber die Reichen und die Mächtigen, die werden ja praktisch nicht missioniert. Wir haben zu denen vielleicht wenig den Kontakt, und wenn wir den Kontakt haben, sind wir vielleicht in Ehrfurcht erstarrt, dass wir ihnen diese Botschaft nicht weiterbringen. Und es gibt tatsächlich auch nur wenige Menschen, die sich das bewusst zum Ziel gesetzt haben, diese obere Schicht zu missionieren, weil man wahrscheinlich denkt, man kommt an diese Menschen sowieso nicht ran. Aber wenn Daniel es geschafft hat, diesen mächtigsten Mann der Zeit damals zu Gott zu führen, dann müssen wir einfach sagen, Gott hat auch an diesen Menschen Interesse, und wir müssen uns auch für diese Menschen gebrauchen lassen. Ja, das Leben Daniels ermutigt uns in verschiedenen Situationen, im tagtäglichen Kampf für Gott einzustehen. Und ich möchte jetzt mit euch auch noch beten, und wir können uns das auch gerne für die nächste Woche vornehmen, dass wir die Art, wie wir kommunizieren, bei Daniel zum Beispiel nehmen, dass wir unsere Reaktionen auf die Ungerechtigkeiten und den Stress unserer Welt, dass uns bewusst wird, dass das unser Bild bestimmt. Ja, und vielleicht treffen wir auch diese Woche einen Mächtigen oder Reichen, dem wir was sagen können. Lasst uns beten. Ihr dürft dazu aufstehen.